Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Komsumcast, eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins und der Zürcher PR-Gesellschaft, quasi als Ersatz für den jährlichen Communication Summit, der auch in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen ist. Am Mikrofon ist Reto Lipp. Wir führen Gespräche mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche. Heute bei mir im Studio Dan Berlocher, der Kommunikationschef der Swiss. Seit über 10 Jahren hatte dieses Amt. Vorher war er bei Charles Fögere. Herzlich willkommen, Herr Berlocher.
Dankeschön.
Die Corona-Pandemie ist natürlich etwas jetzt vom Ukraine-Krieg überschattet worden. Aber trotzdem hier nochmals die Frage, die ich allen Leuten stelle hier bei mir im Studio. Was hat Sie jetzt diese 2 Jahre Corona persönlich auch gelehrt?
Ja, ich habe mal vor langer Zeit einen Artikel gelesen über die ältesten japanischen Menschen. Die wurden damals befragt, was das größte Glück bei ihnen gewesen ist. Und die haben dann einhellig gesagt, Punkt 1, Gesundheit zuallererst. Punkt 2, Familie. Und Punkt 3, gute Freunde. Und genau das hat uns die Corona-Pandemie in aller Deutlichkeit wieder gezeigt. Und das ist wirklich, das bewährt sich.
Also die Wichtigkeit auch von diesen engen Beziehungen. Jetzt war ja Corona für alle Branchen ein Desaster oder für viele, besonders aber natürlich für Ihre Branche, für den Flugverkehr, der ja zeitweise praktisch ganz eingestellt worden ist. Sowas hat es noch gar nie gegeben. Wie ist das, in einer solchen Branche zu arbeiten, wo plötzlich 90% des Umsatzes von einem Tag auf den anderen zusammenbricht? Das ist ja eine einmalige Angelegenheit eigentlich.
Ja, Sie haben es richtig gesagt. Wir sind wirklich eine der Branchen, die am absolut stärksten betroffen ist weltweit. Das ist auch, wenn man ein bisschen zurückschaut in die Jahre, da gab es auch schon größere Krisen, 9-11, die Erdölkrise gab es auch noch, dann gab es noch Kriege. Das ist in keinem Verhältnis zu sehen. Wir hatten einen Rückgang 2020 von 4,5 Milliarden Passagieren auf 2 Milliarden weltweit. Sie haben schon gesagt, wie die Erträge dementsprechend auch runtergefahren sind, und das ging praktisch von einem Tag auf den anderen.
Das heißt, es gibt natürlich wahnsinnig viele Aufgaben für die Kommunikationsabteilung. Man muss intern, extern kommunizieren. Wenn wir mal von der internen Kommunikation noch sprechen, ich kann mir vorstellen, ein solcher dramatischer Ertragsausfall ist natürlich für die Mitarbeiter auch sehr schwer zu ertragen, weil sie plötzlich nicht mehr wissen, von einem Tag auf den anderen, gibt es die Firma überhaupt noch, gibt es den Job überhaupt noch. Wie kommuniziert man jetzt intern in einem solchen Fall?
Ja, absolut. Es sind natürlich viele Existenzängste damit verbunden. Wir haben ja zum Glück noch eine starke Mutter im Rücken mit der Lufthansa-Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich relativ schnell, vor allem in erster Linie intern, kommuniziert. Wir sind hingestanden. Wir haben sehr viele Webcasts durchgeführt, schön regelmäßig. Und wir haben alles versucht, damit wir die Mitarbeitenden wirklich abholen, was sie bewegt. Wir haben da ein Tool eingeschaltet, damit sie Fragen stellen konnten. Die konnten geratet werden. Und unser Management Board ist immer komplett hingestanden und hat sämtliche Fragen beantwortet, die da reingekommen sind. Da wurde nichts gefiltert, da wurde alles transparent kommuniziert. Wenn man was nicht wusste, hat man es einfach gesagt, wir sind an einer Lösung dran, wir wissen es selber noch nicht.
Und die Mitarbeiter waren natürlich auch enorm gestresst. Es gibt dann auch, sie haben dann natürlich auch Mitarbeiter entlassen. Es gab da 1700 Vollzeitjobs, die sie abgebaut haben. Ist dieser Prozess jetzt überstanden oder sind sie immer noch dabei, abzubauen?
Ja, also diese Restrukturierung, die wurde dann 2021 ins Leben gerufen, und diese besagten 1700 Vollzeitstellen wurden bis Ende 2021 jetzt abgebaut. Das ist durch, das ist jetzt wirklich die Grundlage, damit man wieder an Flughöhe gewinnen kann.
Und jetzt hat man das Gefühl, dass sie fast wieder zu wenig Mitarbeiter haben, also dass es schwierig ist. Gibt es denn auch Mitarbeiter, die gesagt haben, ich gehe jetzt ganz aus dieser Flugbranche weg, ich halte das nicht mehr aus, dieses ewige Auf und Ab, das man in der Flugbranche hat, ich mache einen anderen Job?
Da braucht es extrem viel, bis jemand geht in dieser Branche. Weil die Leute, die haben Kerosin im Blut, die sind mit Herzblut dabei. Die machen alles, wenn sie irgendwie in irgendeiner Position bleiben können. Das ist unglaublich. Das ist dieser sogenannte Swiss Spirit. Der ist wirklich einmalig, das kann ich Ihnen sagen.
Ist das ein Swiss Spirit oder ist das einfach ein Flugspirit, dass man fliegen will? Das hat immer noch eine große Attraktion offensichtlich.
Beides. Flugspirit natürlich auch. Es gibt auch viele Mitarbeitende, die sind Privatpiloten nebenbei. Aber natürlich auch Swiss Spirit. Diese Kultur ist geprägt von einem Miteinander und nicht von einem Gegeneinander. Und das hat extrem geholfen, diese Krise zu überstehen, weil da wurde die extra Meile gegangen, sowohl am Boden als auch in der Luft, damit die Kunden möglichst noch transportiert werden konnten.
Weil man hat auch gesehen, die vielen Mitarbeiter waren extrem gestresst. Einerseits davon, dass die Jobsicherheit zum Teil weg war, aber dann auch war es nicht einfach zu kommunizieren, auch mit den Fluggästen, oder Masken ja oder nein, Impfung und so weiter. Also das war schon eine extreme Belastung für die Mitarbeiter.
Das war und ist noch eine extreme Belastung für die Mitarbeiter.
Lange Arbeitszeiten auch natürlich.
Lange Arbeitszeiten am Boden und in der Luft. Man muss das immer beides anschauen. Für die Flight Attendants war es ganz schwierig, mit dieser Maskenpflicht umzugehen. Da gibt es auch Passagiere, die sich weigern, dann wird es ein bisschen laut in der Kabine. Aber auch am Boden beispielsweise, bei den Callcentern, die wurden überrannt mit Cancellations. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, weil sie hören eigentlich nur noch Negatives und müssen trotzdem einen guten Job machen.
Weil die Fluggäste waren auch schon ein bisschen gereizt von Corona und das hat das ganze Klima nicht wirklich verbessert.
Sie bringen die Unsicherheit mit an Bord und vielleicht nicht mal bis an Bord. Wenn sie nicht die richtigen Formulare ausgefüllt haben, bleiben sie stehen. Und das ist natürlich dann extrem schlecht, oder?
Und dann haben sie natürlich auch eine Impfpflicht noch eingeführt fürs Personal. Das hat auch ein bisschen zu Wirbel geführt oder zu Kommentaren auch. War das richtig, würden Sie sagen, im Nachhinein nach wie vor, das war die richtige Entscheidung?
Ja, absolut. Das ist natürlich eine Fürsorgepflicht, die wir wahrnehmen mussten, ganz klar. Und wir sind natürlich ein global tätiges Unternehmen und Sie müssen sich vorstellen, es gibt rund 200 Länder weltweit, die haben alle andere Einreiserestriktionen, betrifft auch unser Flugpersonal. Und da wird es dann schon extrem schwierig, das alles zu timen, dass es noch funktioniert, dass niemand von unserer Crew dann vor Ort stehen bleibt oder nicht mehr zurückkommt. Da mussten wir schon schauen, dass es so klappt. Und ja, das war der richtige Entscheid. Ja.
Jetzt haben wir gesagt von der internen Kommunikation, da gab es natürlich noch die externe Kommunikation. Ich habe mir die Frage gestellt, gerade beim Flugbetrieb wird ja sehr viel Krise wird geübt. Also da gibt es Sicherheitschecks, da gibt es Pläne. Hat man eigentlich irgendwie einen solchen Pandemieplan in der Schublade gehabt, den man hinausziehen konnte? Oder war das jetzt auch für die Swiss vor 2 Jahren genau eine totale Überraschung, was da passiert?
Eine totale Überraschung war es nicht. Sie haben es richtig gesagt, die Airline-Industrie, die ist krisenerprobt. Wir haben auch jeweils 2 ganz große Übungen, die wir zusammen mit den Flughafenpartnern durchführen. Und ich kann mich erinnern, es war wahrscheinlich vor 3-4 Jahren, hatten wir mal eine Übung mit Ebola. Da hatten wir eine Pandemie simuliert. Das wird dann alles am Flughafen so simuliert. Und da habe ich gedacht, ja, also übertreiben kann man ja immer. Also bis das jetzt daherkommt, eine Pandemie, aber hallo, jetzt ist sie gekommen. Wir haben das geübt, aber nie in dieser Dimension. Aber die ganze Organisation mit Taskforces und so, das ist alles eingespielt und das konnten wir sehr schnell hochfahren.
Also bis zu einem gewissen Grad waren da wirklich Pläne vorhanden oder hat man so etwas schon ansatzweise mal etwas geübt?
Ansatzweise schon, aber jede Krise ist wieder komplett neu. Ich sage es mal so, die Prozesse waren klar, die Organisation war klar und das hat massiv geholfen, diese Krise zu überstehen.
Welche Lehren würde jetzt die Swiss ziehen aus diesen letzten 2 Jahren? Heißt das, dass man das noch häufiger üben muss oder dass man anders sich aufstellen muss? Oder was ist die Lehre davon?
Ich glaube, häufiger üben, das bringt nicht wirklich viel. Weil, wie gesagt, jede Krise ist wieder komplett neu. Man muss das einfach ein bisschen trainieren. Es ist wie ein Wiederholungskurs im Militär sozusagen. Und was es gezeigt hat, ist, dass man einfach noch flexibler sein muss bezüglich Organisation, bezüglich Prozessen. Es muss noch schneller gehen. Alles muss heutzutage flexibel werden.
Vor allem auch die Kommunikation natürlich nach außen. Da gab es ja auch dann viel Wirbel. Man hat das Gefühl gehabt, zum Teil war das Callcenter nicht mehr erreichbar. Die Kunden haben sich geärgert, sie wollten umbuchen, konnten das nicht oder sie wollten Tickets zurück und dann bekamen sie das Geld nicht zurück. Und das hat auch einiges an Image gekostet. Man hat eigentlich das Gefühl, die Swiss ist eine Premium Airline, sagt ihr Chef immer so schön, Dieter Wrangs. Und das war dann eben nicht so Premium bei der Hotline. Da hat man sich als Kunde ziemlich dumm gefühlt.
Ja, das ist so. Das war wirklich ein Reputationsschaden. Das tut mir auch sehr leid für die Kunden. Wir machen ja alles, dass es den Kunden gut geht. Aber in dieser Dimension, das waren 2 Millionen Anrufer in einem Jahr, da ist kein Callcenter der Welt auf sowas vorbereitet. Und Sie müssen sich vorstellen, die Swiss hat ein komplexes Geschäftsmodell, weil wir verbinden die Schweiz mit Europa und der Welt. Und dementsprechend müssen wir dann schauen, woher sind diese Leute gekommen, wo sind sie weitergeflogen, welche Nationalitäten sind das und, dürfen sie in Transit rein. Und all das zu überprüfen, das dauert. Und da ist das Callcenter an den Anschlag gekommen.
Das haben Sie jetzt ja auch verstärkt. Aber es gab dann am Anfang der Krise gab es so ein bisschen Gerüchte, die Swiss hat einfach ihr Callcenter mehr oder weniger abgestellt, damit sie nicht die Ticketpreise zurückzahlen muss, um ihren eigenen Cash die Kasse zu sichern. Hat das gestimmt oder war das nur ein böses Gerücht?
Ja, abstellen können Sie da gar nicht. Wir müssen am Ende des Tages müssen diese Kundenanfragen beantworten, oder?
Oder einfach ein bisschen länger mit der Beantwortung.
Was man natürlich versucht hat, ist, dass die Leute nicht sofort das Geld verlangt haben, sondern gesagt haben, okay, ich nehme einen Gutschein und fliege zu einem späteren Zeitpunkt. Das hat man versucht, oder? Aber ansonsten wurden diese Anfragen abgearbeitet, wenn jemand da war, oder?
Es sind ja dann auch die Staaten tätig geworden, die Fluggesellschaften unterstützt haben, unter anderem auch die Schweiz, Deutschland ja auch, die Lufthansa. Da gibt es jetzt sogar Vertreter des Staates im Verwaltungsrat der Lufthansa. In der Schweiz hat man es ein bisschen anders gelöst mit seinem Bürgschaftskredit. Da ist ein Kredit am Laufen von 1,5 Milliarden. Wie viel davon ist jetzt quasi schon verbraucht oder wird ständig gebraucht?
Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eine Kreditlinie, 1,5 Milliarden. Wir haben gesagt, wir wollen nie mehr als die Hälfte beanspruchen. Das haben wir auch nicht. Das ist ein sogenannter revolvierender Kredit. Man bezahlt wieder etwas ein oder zurück, wenn man das Geld hat, weil sonst muss man extrem viele Zinsen zahlen. Wenn man es dann wieder braucht, nimmt man Geld wieder weg. Und zurzeit sind wir unter 400 Millionen.
Unter 400 Millionen, das schwankt dann immer so ein bisschen. Man kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es kostet natürlich immer Zins. Und man muss auch sagen, der Staat hat bis jetzt also noch keinen Rappen bezahlt, sondern das ist einfach eine Bürgschaft. Das würde erst dann natürlich zum Tragen kommen, wenn Sie jetzt diesen Kredit nicht mehr bedienen könnten. Ansonsten sind die beiden Großbanken hauptsächlich beteiligt.
Das ist so, ja.
Ist eigentlich die, nach 2 Jahren Pandemie, die Lust am Fliegen, diese Faszination, gibt es die immer noch oder ist die inzwischen ein bisschen abgeflaut, weil man das Gefühl hat, es ist so kompliziert, man muss auch jetzt noch, jeder einzelne Staat hat unterschiedliche Einreisebestimmungen und man weiß nicht, muss man jetzt einen PCR-Test oder keinen Test und wann einen Test und wie und wo. Das ist so kompliziert. Macht das eigentlich noch Freude, zu fliegen?
Ich denke schon, ja. Und unsere Crew macht ja wirklich das Allerbeste, was man in dieser Situation machen kann. Das macht es auch aus. Eine Airline ist so gut wie die Crew, die an Bord ist. Und ich würde so sagen, die Faszination, die ist ungebrochen. Die Leute haben auch einen ganz großen Nachholbedarf, speziell im Bereich Freunde und Familie. Ich komme wieder zurück auf unser Anfangsvotum da. Dort ist ein Nachholbedarf, aber auch in der Geschäftsfliegerei. Es wird vielleicht nicht mehr im selben Maße sein wie früher, aber auch dort wird das, sobald es ein bisschen klarer wird, wird wieder geflogen. Und das sieht man jetzt deutlich.
Man hat das Gefühl, die Swiss hat sehr viel Geld verdient mit der Geschäftsfliegerei auch. Und jetzt ist so der kritische Moment, wie viel kommt davon zurück und wie viel haben wir uns jetzt schon gewöhnt, unsere Skype-Meeting und Zoom und wie sie alle heißen. Also gibt es da irgendwie Berechnungen, wie viel Prozent haben Sie das Gefühl, kommen dann wieder zurück und wie stabilisiert sich das auf was für einem Niveau?
Ja, wir rechnen so mittelfristig mit 80%, dass das zurückkommt.
Was aber sehr hoch wäre.
80%. Was sehr hoch wäre, ja, absolut. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit den Skype-Meetings. Ich habe die langsam gesehen. Also ich freue mich auf jeden Face-to-Face-Kontakt wieder. Und gewisse Geschäfte können Sie nun mal nicht virtuelle Meetings machen. Da müssen Sie vor Ort sein. Und das ist ganz klar. Man fliegt vielleicht nicht mehr für eine Stunde nach London, aber die größeren Meetings, da wird man
nach wie vor fliegen. Das heißt auch da ein Nachholeffekt bei den Geschäftsleuten absolut. Zum Beispiel.
Ja, absolut.
Jetzt kommt die Ukraine-Krieg oder dieser Krieg wieder dazwischen. Man hat das Gefühl gehabt, wir freuen uns alle auf einen schönen Sommer mit viel Flugreisen vielleicht. Aber jetzt Ukraine-Krieg, spürt man da eine gewisse Zurückhaltung jetzt bei den Kunden, dass die sagen, nein, ich habe keine Lust jetzt zu fliegen. In Europa ein Krieg, mir macht das keine Freude, jetzt wegzugehen.
Ja, ist tatsächlich so. Der Frühling, die ersten Vorboten waren da, die Buchungen sind reingekommen und dann das, oder? Wieder völlig überraschend. Es hat da eine kleine Delle bei den Buchungen gegeben, aber mittlerweile zieht es wieder massiv an. Das Sommergeschäft, das wird kommen, die Leute wollen fliegen. Wahrscheinlich nicht mehr in diese Richtung, geht auch gar nicht. Wir fliegen nicht mehr Russland an, auch die Ukraine ist nicht mehr anfliegbar. Aber sonst wollen die Leute schon noch in den Sommerurlaub gehen, da sind wir überzeugt. Und die Buchungen, die stimmen, die kommen rein.
Das heißt, der Sommer 2022, der wird wie der Sommer 2019 oder in einer ähnlichen Größenordnung? Rechnen Sie da mit einem richtigen Comeback vor der Krise?
2019, das war schon noch etwas anderes. Wir rechnen jetzt mit 80% des Angebots im Hochsommer, also 70 bis 80 über den ganzen Sommer betrachtet. Und das wäre schon ganz schön, wenn wir diese Zahl erreichen würden. Sieht bis jetzt gut aus.
Das wäre also das Ziel. Jetzt, wie trifft sie die Ukraine, der Ukraine-Krieg? Wir haben es ja schon gesagt, wir können jetzt nicht in die Ukraine fliegen, auch nicht nach Russland. Und man muss ja Russland umfliegen. Also was heißt das jetzt für Destinationen in Asien? Wo fliegen Sie da durch und wie viel länger dauert das jetzt?
Ja, das große Problem ist eigentlich, dass wir die Überflugrechte über russisches Territorium nicht mehr haben. Und Russland ist bekannt das größte Land der Welt. Das heißt, wir müssen unten rumfliegen, wenn wir nach Tokio oder Peking oder Shanghai fliegen wollen. Und das dauert natürlich. Eine Strecke ist bis zu 3 Stunden dann länger, Rückweg vielleicht dann 1,5 Stunden. Aber das muss jetzt alles angeschaut werden. Wie machen wir das? China ist zurzeit noch zu. Da fliegt beinahe nur Cargo hin und her. Aber ja, das muss man jetzt anschauen.
Also das heißt, Tokio ist jetzt vor allem im Fokus für Sie. Und das bedeutet aber natürlich, die längere Zeit ist das eine. Das andere ist, es kostet natürlich auch mehr, wenn man so viel länger fliegen muss.
Ja, es kostet Kerosin. Und die Kerosinpreise sind natürlich jetzt auch hochgeschnellt. Die sind sehr volatil zurzeit, aber tendenziell sehr hoch. Und das kostet, richtig, das ist in der Tat so. Und das versuchen wir, so gut es geht, zu vermeiden.
Das heißt also, die Flüge werden teurer nach Asien sowieso, aber generell sind die Kerosinpreise sehr hoch, der Ölpreis ist hoch, könnte noch höher gehen, wenn jetzt dieser Krieg andauert. Heißt das jetzt, dass man generell mit höheren Flugpreisen rechnen muss? Es gab da so einen Treibstoffzuschlag, der heißt, glaube ich, jetzt anders. Ja. Schnellt der jetzt hoch und macht es das ganze Reisen eben teuer?
Ja, also die Kosten steigen sicher für uns als Airline, ganz klar. Inwiefern das über den Preis jetzt überwälzt werden kann, ist eine andere Frage. Da ist immer Angebot und Nachfrage. Das ist sehr, sehr dynamisch, das Ganze. Das kann man jetzt nicht generell beantworten. So und so viel teurer, das betrifft einzelne Strecken oder so. Aber prinzipiell werden sie immer noch attraktive Preise haben, auch für den Sommerflugplan.
Weil die Konkurrenz ist ja auch da, Billigflug-Airline. Was ist eigentlich so die Hauptkonkurrenz der Swiss?
Ja, es fragt sich auch, welchen Strecken.
Ja, also im Kurzstreckenbereich sind das die Billig-Airlines, ja, die da sehr
die konkurrenzfähig sind. Die sind natürlich sehr konkurrenzfähig, aber die haben ein anderes Geschäftsmodell, teils auch andere Zielgruppen wie wir, oder? Und dann gibt es natürlich die etablierten Carrier, wie die British Airways, Air France, KLM. Das sind dann die anderen Konkurrenten.
Auf der Langstrecke sind Sie ja sicher noch eine Premium-Airline, aber sind Sie das auf der Kurzstrecke auch noch? Im Prinzip der Unterschied zwischen einer Billig-Airline und der Swiss auf einem Kurzstreckenflug, sagen wir mal Zürich nach Frankfurt, ist praktisch gleich null, oder?
Ja gut, also Zürich-Frankfurt ist eine sehr kurze Strecke jetzt, aber generell sind wir da sehr konkurrenzfähig. Wir setzen das modernste Flugmaterial ein, also die Flugzeuge sind nach neuesten Standards, die sind sehr effizient auch. Sparen Treibstoff, das modernste Flugzeug und das Produkt an Bord ist natürlich ganz was anderes. Da haben wir eine Kooperation mit Sprüngli. Mhm. Und also hochwertig geht es ja nicht. Oder? Mhm.
Also das heißt, man kann sich dort etwas kaufen, klar, absolut. Aber im Flugpreis ist dann nichts mehr inbegriffen. Also nicht einmal mehr das Sandwich oder so etwas.
Das Sandwich nicht mehr, aber das wurde jetzt auch nicht extrem nachgefragt. Ja. Aber wenn Sie jetzt mal einen Miro-Kaffee an Bord genießen können, über den Wolken in der Nähe von Frankfurt, dann ist es ein schönes Erlebnis.
Dann haben Sie jetzt Premium Economy eingeführt. Was heißt das Premium Economy eigentlich?
Ja, das ist eine vierte Reiseklasse. Wir sind ja die einzige Fluggesellschaft weltweit, die durchgehend eine First Class noch hat, dann die Business Class. Und jetzt kommt eine Zwischenklasse mit dieser Premium Economy, gerade zur rechten Zeit, sage ich mal. Ist auch Standard, der neueste Standard ist da natürlich mit dabei. Sie haben viel mehr Platz, Sie können viel mehr Gepäck mitnehmen, Sie haben 3 Menüs zur Auswahl, einen großen Bildschirm. Also schöner geht es nicht mehr. Und das sind noch Hartschalensitze.
Aber rechnet sich das jetzt nochmal eine vierte Kategorie einzuführen? Rechnet sich das? Also wie hoch ist dann der Aufpreis?
Absolut. So ist, je nach Strecke muss man 250 bis 350 Franken Aufpreis bezahlen. Mhm. Und das ist eigentlich genau richtig in eine Zeit, wo man vielleicht nicht mehr so viel Geld jetzt übrig hat für die Businessklasse oder nicht mehr so viel fliegen darf vom Unternehmen aus, ist das natürlich eine hervorragende Alternative, aber in erster Linie eigentlich für Economy-Passagiere.
Also das ist jetzt quasi Ihr neuestes Produkt. Gibt es noch andere Produkte, an die Sie denken, jetzt einzuführen?
Ja, das dauert jetzt noch, bis die Premium Eco dann in der gesamten Langstreckenflotte umgesetzt ist. Das ist die Boeing 777 erstmals bis Mai, dann kommt die A340er von Airbus. Also das dauert schon, das ist ein Riesenprojekt, das dahinter steht. Und,
jetzt haben wir vorher über Kurzstrecken gesprochen. Lohnt es sich eigentlich noch, mit dem Flugzeug in Europa eine Kurzstrecke zu fliegen? Oder sollte man nicht sagen, auch aus Klimagründen vielleicht, okay, Europa, das machen wir jetzt mit dem Zug?
Ja, absolut. Also es braucht beide Verkehrsträger. Das ist beides ein öffentliches Verkehrsmittel. Bei meinem Ort macht es Sinn, dass man fliegt, beim anderen, dass man mit dem Zug fährt. Das ist dann jedem selber überlassen. Ich denke, die Zukunft liegt darin, dass das Ganze viel mehr vernetzt dann, oder kombinierbar wird. Und deshalb sind wir auch mit der SBB im Austausch diesbezüglich, mit dem Flugzug. Mhm.
Macht es eigentlich noch Sinn, Genf, Zürich anzubieten? Und zwar aus Klimagründen, aber auch ein so kurzer Flug, macht das überhaupt noch Sinn? Innerhalb der Schweiz.
Ja, das macht zurzeit durchaus noch Sinn, weil Sie müssen wissen, dass die Leute, die von Genf nach Zürich fliegen, die gehen in erster Linie dann weiter auf die Langstrecke. Also rund 3/4 der Passagiere geht dann weiter. Und wenn Sie dann mit dem Zug reisen, dann wissen wir in Zürich nicht, ja, kommt da noch ein Passagier oder wo ist dieser Passagier? Wenn er natürlich bereits mit uns fliegt, wissen wir haargenau, wo er ist und wir können Rücksicht auf ihn nehmen. Das hilft natürlich schon. Und die Gepäckaufgabe haben Sie dann in Genf und haben das Gepäck nicht mehr im Zug mit dabei. Das kommt noch dazu.
Generell, wie kommuniziert jetzt eine Fluggesellschaft das Thema Klimawandel? Die Flugindustrie wird immer wieder so als jene Industrie bezeichnet, die sehr stark eben CO2 ausstößt und quasi für den Klimawandel schon fast verantwortlich ist. Wie kommuniziert man das jetzt und was macht die Branche, um ein besseres Image diesbezüglich zu bekommen?
Ja, also vielleicht muss man es mal zuerst relativieren. Also weltweit ist vom selber gemachten CO2-Verbrauch der Menschen ist 2,9% fällt auf die gesamte Airline-Industrie weltweit. Also muss man die Relation ansehen. Zweitens, wir wissen das nicht erst heute, das Thema Klima ist bei einer Airline absolut zentral. Wir haben in der letzten Dekade 8 Milliarden in eine neue und effiziente, eben CO2-sparende Flotte investiert, werden das auch noch mehr machen. Im Prinzip ist es im ureigensten Sinne einer Airline, hier Kosten zu sparen. Und wie macht man das? Mit Kerosin sparen natürlich, mit den effizienten Flugzeugen. Jede neue Generation ist 20% weniger Treibstoffverbrauch. Mehr können sie nicht für die Umwelt machen. Und jetzt gibt es noch ein ganz neues Thema, das ist dann diese nachhaltigen Treibstoffe. Da sind wir jetzt sehr dran engagiert.
Was heißt das genau, nachhaltige Treibstoffe? Woher kommen die? Und kann man das bei den bestehenden Flugzeugen bereits benutzen?
Ja, absolut. Und das ist der große Pluspunkt bei diesen nachhaltigen Treibstoffen. Sustainable Aviation Fuels heißen die. Das können Sie effektiv jetzt schon in Ihre Maschinen einfüllen. Wir auch schon. Wir haben auch schon im Flughafen Zürich, haben wir getankt.
Das erste mischt man, also der normale Treibstoff mischt man jetzt mit dem anderen?
Das ist eine Unterflurbetankung, der geht da rein. Mhm. Auch in Zukunft geht der rein. Aber das Gute daran ist, der ist klimaneutral. Das heißt, man entzieht der Luft das CO2 mit der Sonnenenergie und gibt dieses CO2 dann auch wieder bei der Verbrennung zurück. Das ist dann neutral, also besser geht es nicht mehr. Und da gibt es eine Kooperation mit einem ETH-Spin-off, Zürich, ETH Zürich, mit Synhelion. Und die sind da ganz, ganz führend in diesem Bereich.
Die stellen diesen Treibstoff her.
Genau.
Und das heißt, es ist jetzt einfach ein kleiner Teil im Moment noch vom gesamten Treibstoff, ja, genau. Aber man kann das schrittweise erhöhen.
Der muss jetzt skaliert werden, das ist das große Problem. Dieser Treibstoff ist erstens sehr teuer zurzeit und die Menge ist nicht verfügbar. Aber die Technologie, die ist schon heute da. Da muss man nicht mehr Science-Fiction-Filme schauen, das funktioniert. Die Anlage steht in Deutschland, Produktion geht in Spanien jetzt dann los und nächstes Jahr tanken wir einen Teil davon mit diesem SAF.
Also das geht jetzt los, aber noch auf einem tiefen Niveau. Ja. Kann man sich dann mal vorstellen, ein Flugzeug fliegt nur 100% mit diesem neuen Treibstoff?
Das wurde bereits jetzt getestet, natürlich nicht von uns, selbstverständlich, und auch mit gewissen Sicherheitsvorkehrungen. Mhm. Das hat funktioniert, das geht also zu 100%. Aber das wird etwas dauern und wir wollen ja unseren CO2-Ausstoß bis 2030 um 50% gegenüber 2019 reduzieren. Und für diesen, um das zu schaffen, sind 11% Sustainable Aviation Fuel vorgesehen.
Also mit 11% reicht das schon. Und da können Sie die bestehende Flotte benutzen. Sie müssen also jetzt nicht alle Flugzeuge total neu bestellen.
Absolut nicht. Das ist, wie gesagt, das ist der USP. Und ein Flugzeug, wir bestellen jetzt immer wieder, also wir haben neue bestellt und die sind so 20 bis 25 Jahre in Betrieb. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn Sie die noch brauchen können. Wenn Sie jetzt auf Elektroflugzeuge umstellen möchten, müssen Sie natürlich die älteren Flugzeuge loswerden.
Da soll ich Sie überhaupt noch fragen. Alle sprechen von Elektroautos im Moment. Da gibt es einen richtigen Boom. Wie sieht es denn mit Elektroflugzeugen aus? Kann man sich überhaupt vorstellen, auf längeren Strecken mit einem Elektroflugzeug zu operieren?
Ja, auf längeren Strecken glaube ich eher nicht. Also das werde ich sicher nicht mehr erleben, solange ich bei Swiss bin. Auf der Kurzstrecke gibt es schon einige Erfolge zu verzeichnen, aber das ist dann wirklich Kurzstrecke mit wenigen Passagieren, mit wenig Cargo drin. Da sind wir schon noch ein bisschen weit davon entfernt. Schön wär's.
Und wenn jetzt Leute sagen, wir fliegen nicht aus Umweltgründen, was würden Sie denn diesen Leuten sagen? Würden Sie sagen, die Industrie ist auf dem Weg, das wirklich zu verbessern? Bringt das wirklich etwas?
Also es bringt hundertprozentig etwas. Und Sie können heute schon Ihren Flug kompensieren, dass er komplett CO2-neutral ist. Einerseits über MyClimate, das ist unser Partner in diesem Bereich. Oder dann können Sie heute noch Sustainable Aviation Fuel, also diesen nachhaltigen Treibstoff bereits heute kaufen und klimaneutral
fliegen. Ah,
den kann
man jetzt schon kaufen? Den also
können
wo kauft
Sie kaufen?
Man den, wenn ich das Ticket bestelle?
Bei der Lufthansa-Gruppe können Sie ihn kaufen,
okay.
Über Compensate.
Und Compensation auch, wenn ich das Ticket bestelle? Ja. Aber das machen immer noch, wie viele Leute machen das?
Das ist noch im einzelligen Prozentbereich, aber wir sind dran, auch hier die Kommunikation etwas zu verbessern, das in den Buchungsprozess reinzubringen, weil wenn Sie, nachdem Sie das Ticket gekauft haben, dann nochmals etwas kaufen müssen on top, da springen dann viele Leute ab.
Wir haben ja über das CO2-Gesetz abgestimmt, das wurde abgelehnt. Da war auch eine Ticketabgabe drin. Sind Sie froh, dass die jetzt nicht kommen?
Ja, in dieser Form sicher sind wir froh, ja, weil das Geld muss eigentlich bei einer Airline bleiben. Weshalb? Weil wir müssen neue Flugzeuge kaufen, wir müssen in Sustainable Aviation Fuel investieren. Und wenn das Geld dann über irgendwelche Gebühren abgezogen wird und dann noch für etwas komplett außerhalb der Airline-Branche verwendet wird, dann ist niemandem damit geholfen. Das ist gefährlich.
Und die Investitionen sind extrem wichtig, eben auch in neue Flugzeuge. Aber kann jetzt eine Firma, die jetzt immerhin 2 Jahre große Verluste angehäuft hat, über 1 Milliarde Verlust, kann eine Firma, die solche Verluste gehabt haben, dann auch entsprechend wirklich investieren in den nächsten Jahren? Oder ist das Investitionsbudget jetzt zurückgeworfen worden um Jahre?
Ja, also zurzeit investieren, das ist kein Thema. Aber wir haben natürlich diese Flugzeuge bereits bestellt. Die kommen. Es kommen jetzt 25 Flugzeuge bis Ende 2025 der allerneuesten Airbus-Generation. Die werden kommen. Und selbstverständlich muss man bei jeder Investition jetzt genau schauen, braucht sie jetzt oder kann sie aufgeschoben werden.
Kommen wir nochmal auf das Thema Kommunikation. Kann man eigentlich eine Fluggesellschaft genau gleich verkaufen, kommunikativ wie jede andere Firma? Oder muss man da anders vorgehen?
Ja.
Weil Sie waren ja mal bei Charles Vögeli, also kann man Kleider und Flugreisen gleich verkaufen quasi.
Ja, vielleicht nicht ganz, aber ich sage es mal so, es ist beides ein emotionales Business. Und mit Emotionen kann man immer gut verkaufen, Erlebnisse. Wenn Sie ein neues Kleid kaufen, das super toll ist und niemand hat, dann haben Sie auch ein gewisses gutes Gefühl. Wenn Sie eine tolle Reise machen können, ist das ganz ähnlich.
Stimmt, da gibt es große Anknüpfungspunkte, emotional.
Es gibt Anknüpfungspunkte, aber es gibt auch sehr viele Differenzen da.
Gut, ganz zum Schluss noch 5 Sätze zum Ergänzen. Bei uns, gute Kommunikation heißt für mich?
Jederzeit verfügbar sein, authentisch sein, offen und ehrlich.
Fliegen hat immer noch seinen Reiz, weil?
Weil Fliegen immer noch faszinierend ist, wie ein mehrere hundert Tonnen schweres Gerät einfach in die Luft abheben kann.
Der Service der Swiss ist?
Das ist der beste, den es gibt und das ist unsere absolute USP in der Luft.
Aber auch noch in gewissen Bereichen verbesserungsfähig, sage ich jetzt mal.
In der Luft nicht.
Das Wort Flugscham finde ich?
Finde ich nicht zutreffend, dennoch hat es etwas. Man sollte schon sich überlegen, fliegt man jetzt für ein Wochenende nach London? Ich glaube, diese Zeiten sind auch vorbei, das stimmt schon. Aber es gibt nachhaltige Möglichkeiten zu fliegen und wenn man das macht, dann ist Flugscham nicht mehr angesagt.
Die Flugdestination, die ich als nächstes anfliegen werde, heißt?
Ganz schwierig, haben wir noch nicht entschieden.
Noch nicht gebucht, die Sommerferien?
Noch nicht gebucht, die Sommerferien, aber es wird eine Langstrecke sein, wahrscheinlich gegen Westen.
Auf jeden Fall gegen Westen. Moment. Vielen Dank, Dan Berlocher, für dieses Gespräch. Das war ein weiterer Komsumcast. Alle unsere Podcasts sind zu hören auf Spotify, Apple oder auch zu finden auf YouTube oder auf unserer eigenen Plattform communicationsummit.ch. Jeden Monat gibt es einen neuen Podcast, immer publiziert in der ersten Woche des neuen Monats. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder beim nächsten Mal reinhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.